Ja, mir fehlt langsam etwas die Routine, habe ich gemerkt. Aber ich freue mich, heute hier bei euch so zu sein und euch zu dienen. Oliver hat mir da eine heiße Kartoffel in die Hände gespielt. Ja, es geht um die Zukunft der Welt. Ja, um Fragen, was nach dem Tod sein wird. Und es gibt ja hierzu viel an Diskussion. Über alle Jahrhunderte der Geschichte der Christenheit gibt es verschiedene Ansichten darüber, wie bestimmte Textstellen zu interpretieren sind. Und ich hoffe, ihr habt keine Steine dabei. Falls ich etwas sage, was nicht ganz in den Kram passt, ja, ich habe Oliver gesagt, dann soll er mich dann beschützen. Er hat es mir eingebrockt. Ja, was können wir über die Zukunft dieser Erde wissen und was darüber, was nach dem Tod sein wird? Wir alle sind einst nackt auf die Welt gekommen und brachten nichts an Wissen mit uns. Alles, was wir heute wissen, haben uns unsere Eltern und andere Menschen erzählt, die auch einst nackt auf die Welt gekommen sind, ohne Wissen geboren wurden. Und unsere Eltern und andere Menschen wissen, was sie wissen, auch nur von Menschen, die ohne Wissen geboren worden sind. Ich kann euch versichern, ohne Glauben wissen wir gar nichts. Diejenigen Menschen, die davon ausgehen, dass nach dem Tod alles aus ist, die können das ja auch nicht beweisen. Die haben sich einfach dazu entschieden, zu glauben, dass unsere Existenz nach dem Tod ausgelöscht ist. Östliche Religionen, die glauben an einen endlosen Kreislauf von Wiedergeburten. Afrikanische Völker glauben oft, dass die verstorbenen Ahnen irgendwo um uns seien und man darf die nicht aufschrecken, sonst nehmen die da negativen Einfluss auf unser Leben, also vorsichtig sein. Die alten Ägypter glaubten an irgendeine Seelenwanderung. Der Körper, das konnte jeder sehen, der vermodert und wird am Ende wieder zu Erde. Aber irgendwie würde dann die Seele weiter existieren. Und man legte manchmal den Toten sogar noch Speisen ins Grab für ihre Seelenwanderung, obwohl die Seele ja auch nicht viel davon hat. Die Griechen, die glaubten, der Körper sei eine Art Gefängnis von unserem Geist und der Tod ist eine Befreiung aus diesem Gefängnis. Das, was du im Geiste denken kannst, du kannst fliegen und alles kannst du machen, das ist dann nicht mehr an den Körper gebunden, dann bist du frei. Bei den Juden war es etwas spezieller. Das Judentum, ich habe da auch an unsere muslimischen Freunde gedacht, das kurz auch einzubeziehen. Das Judentum bildet so etwas wie die Grundlage sowohl vom Christentum wie auch des Islam. Der Islam geht grundsätzlich auch davon aus, dass die ersten fünf Bücher Mose heilige Schriften seien, also göttliche Schriften, aber da gibt es dann unterschiedliche Ansichten, dass man davon ausgeht, diese Schriften seien teilweise verfälscht worden. Ja, aber in der Tora, was eigentlich eben auch im Islam akzeptiert ist, in den ersten fünf Bücher des Mose findet sich nichts über die Zukunft dieser Welt. Darum gab es ja auch da die Sadduzäer, die gar nicht daran glaubten. Sie sagten, in der Tora steht nichts davon, also gibt es nicht. Die Hebräer, ganz früh, die waren am Leben interessiert. Sie interessierte, was zu einem gelingenden Leben beiträgt. Und Ziel war, einst alt und lebenssatt sterben zu dürfen. Die haben nicht in der Zukunft gelebt, die haben in der Gegenwart gelebt. Und dann sieht man eine gewisse Entwicklung im Lauf der jüdischen Geschichte. Die Überlegung war, angesichts von so viel Ungerechtigkeit und Leiden, das kann doch nicht sein, dass nach dem Tod einfach alles aus ist. Wenn immer der Mächtigere Recht bekommt und der Schwache belächelt und auf der Strecke bleibt, so taucht mit der Zeit der Begriff oder die Vorstellung von einem Endgericht auf, von einem jüngsten Tag, aber auch die Vision eines zukünftigen Zeitalters, wo Gott Gerechtigkeit und Friede auf dieser Erde wiederherstellen wird. Also zur Zeit, wo Jesus lebte, glaubte die Mehrheit der Juden sogar daran, dass es eben zu einer Auferstehung aller Verstorbenen kommen wird. Und diese Auferstehung schließt das Körperliche mit ein. Und alle Menschen werden zum Gericht erscheinen müssen, um das zu empfangen, was sie verdient haben. Das war so die jüdische Tradition, in die Jesus hineingeboren wurde. Ja, und was sagt dann Jesus dazu? In Matthäus 19 bemerkt Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Die Antwort von Jesus: Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird, haben viele überlesen, die wollen alle in den Himmel, aber die Welt wird neu geschaffen, unser Endziel ist auf einer neuen, erneuerten Erde, aber das möchte ich jetzt gar nicht ansprechen. Wenn die Welt neu geschaffen wird, hat Jesus gesagt, und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Zum Glück geht das uns nichts an. Ne? Ja. Egal, was immer das im Detail bedeuten möge, da kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Klar ist, Jesus rechnete mit irgendeiner Form von Neuschöpfung der Erde. Und er spricht auch von einem Gericht. Ich habe noch etwas über diesen Jesus nachdenken müssen. Er unter sämtlichen Religionsgründern gab es keinen wie er. Er wurde angekündigt als Herr der Welt. Christus wurde er genannt. Christus heißt ein Gesalbter. Und die Juden, die kannten ihre Schriften. Im Psalm 2 heißt es: Warum toben die Völker, warum ersinnen die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde stehen auf, die Großen tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Christus. Also in der griechischen Übersetzung steht dann Christus, seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen, sagen diese Völker, und uns von uns werfen ihre Stricke. Und dann der Herr im Himmel thront, lacht, er verspottet sie. Dann spricht er in seinem Zorn zu ihnen, in seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich selber, und jetzt redet er von diesem Gesalbten, habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. In dieser Stelle ist sehr viel Bedeutung drin von Christus, vom Sohn und so weiter, vom König. Jesus kam, um die Königsherrschaft auszurufen. Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe und zum Eigentum der Erde. Also von diesem Jesus reden wir, wenn wir von Jesus reden. Er soll nichts Geringeres sein als der von Gott gesalbte Weltenherrscher. Er soll den Frieden auf Erden zurückbringen. Und wir lesen in den Evangelien, dass einige persische Sternkundige einen ganz besonderen Stern entdeckten und sie schlossen daraus, dass der König der Juden geboren worden sei. Und sie reisten nach Israel. Und wo suchten sie diesen König? Logisch. In Jerusalem, im Machtzentrum. So könnte man sich vielleicht das in etwa vorstellen, wie es dazumals aussah. Das war wirklich ein prächtiges Gebäude, das da der Herodes aufbaute. Es heißt, das Gebäude sei schöner gewesen als das schönste Haus in Rom. Also der hat da wirklich Gigantismus betrieben. Und diese Sterndeuter gehen natürlich jetzt nach Israel und suchen dort den König. Und er ist dort nicht zu finden. Sie fanden ihn in einem Stall. Sämtliche Vorstellungen wurden über den Haufen geworfen. Und dieser Jesus stieß die Menschen immer wieder vor den Kopf, indem er sich ganz anders verhielt, als man von einem König erwartet. Er gab sich zum Beispiel nicht mit den Mächtigen ab. Er hatte ein besonderes Herz für die Ausgestoßenen und Verachteten. Er schenkte ihnen ihre Würde und Ehre zurück. Seine Nachfolger wählte er nicht aus der Elite der Gesellschaft aus, sondern durchschnittliche Menschen aus dem Volk wie du und ich. Die Mächtigen und Reichen begannen ihn zu hassen, weil er ihr Spiel nicht mitspielte. Und eines Tages eröffnete Jesus seinen Jüngern, siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf. Und der Menschensohn wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Damit hatte keiner gerechnet. Und alle zweifelten das an. Wie konnte das sein, der von Gott eingesetzte, verheißene König, durch Menschen getötet und auferstehen? Unmöglich. Also die Juden glaubten an Auferstehung, aber am Ende der Welt, wenn alle Verstorbenen gleichzeitig auferstehen, und Jesus sagt dann von nach 3, also nein, das glaubte ihn kein Mensch. Aber an dieser Aussage würde nun die gesamte Glaubwürdigkeit von Jesus hängen. Wenn er das ankündigt und es geschieht nicht, dann war er ein Lügner oder ein Volksverführer. Und wenn er tatsächlich getötet wird und, das glaubt ja kein Mensch, nach 3 Tagen aufersteht, dann muss auch alles andere stimmen, was Jesus verkündigt hatte. Darum hat die Auferstehung solch einen zentralen Stellenwert. Und am letzten Sonntag hat uns Oliver darüber informiert, Jesus ist tatsächlich gestorben und ist tatsächlich am dritten Tag wieder lebendig den Jüngern erschienen, mit Leib und Seele. Das konnte niemand einordnen. Aber das ist der Grund, wenn ja, er ist wahrhaftig. Deshalb glauben Christen, dass auch das alles stimmt, was Jesus über die Zukunft der Welt und über das Leben nach dem Tod gesagt hatte. Der Brief an die Thessalonicher war, wie wir gehört haben, einer der ersten Briefe von Paulus. Und sein Brief ist durchdrungen vom Glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Da möchte ich kurz mit euch durchgehen. Ich habe so den ganzen Text reingewurstelt. Es beginnt schon im ersten Kapitel. Dritten Vers, unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Dann etwas weiter unten, Vers 10, sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, da seht ihr, es kommt immer wieder, der uns aus dem kommenden Zorn entreißt. Da merken wir, das war bei denen präsent, die hatten das verkündigt bekommen und auch verstanden. Dann im zweiten Kapitel, dann eher am Ende, denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, der Kranz unseres Ruhms, vor Jesus, unserem Herrn, bei seiner Ankunft. Das Thema ist da. Nicht etwa auch ihr, ihr seid unsere Ehre und Freude. Dann im Kapitel 3, Vers 13, damit eure Herzen gestärkt werden, die ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit all seinen Heiligen. Amen. Dann geht es weiter im Kapitel 4. Hat vielleicht etwas Mühe mit dem ganzen Text da. Mal schauen. Ah, ist das schon das? Ja, ab Vers 13, Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Sie haben Hoffnung. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das ist ihre Basis. So wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Da sind ja eben, wie wir gehört haben, einige bereits verstorben. Und dann hat man sich gefragt, ja, wenn Jesus da noch nicht gekommen ist, wo sind denn die jetzt und haben die Nachteile oder wie auch immer? Und Paulus beruhigt. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehler geht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Zuerst, aber zugleich wir auch. Ja, da merken wir, da kommen irgendwie die Bilder dann durcheinander. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in der Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet einander mit diesen Worten. Und dann im Kapitel 5, über Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, brauche ich euch nichts zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, da kommt wieder ein anderer Begriff rein, kommt wie ein Dieb in der Nacht und so weiter, eben, dass er euch nicht überraschen kann. Dann im Vers 8, wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein und rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Da ist schon wieder drin, denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zornes bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, Errettung gelangen. Und dann noch einmal ganz am Ende. Herr selbst, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es auch tun. Und da sehen wir, wie das Thema, ich habe es noch so einfach im Überblick, dass der gesamte erste Thessalonicher, wo wir die Stellen sehen, der ganze Brief ist durchdrungen von dieser Hoffnung. Was ist nun so kompliziert, was die Bibel über das Ende der Welt erzählt? Es ist ein Phänomen, das ist einfach so. Die Leute und auch die Jünger interessierten sich immer für den genauen Fahrplan, für das Wann und Wo oder Wann und Wie. Lukas 17, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er: Und jetzt macht euch gefasst, wir beobachten bei allen Stellen, wo es um solche Fragen geht, dass Jesus bezüglich Details immer entweder auswich oder sehr vage blieb oder gar die Antwort verweigerte. Eine klare Frage: Wann kommt das Reich Gottes? Die Antwort von Jesus: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das haben wir nicht gefragt. Wann kommt es? Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Also wirklich eine Antwort: Ja, okay, wohl. Hat was mit Antwort zu tun. Und dann sagt Jesus den Jüngern, das war die Antwort an die Pharisäer: Es werden Tage kommen, in denen ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu sehen, doch ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen: Siehe, dort ist er, siehe, hier ist er. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher, denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Was können wir uns darunter vorstellen? Die Leute von damals sahen den Blick vom einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt. Und wir wissen, wir leben auf einer Kugel, also die in Australien haben den Blitz dann nicht gesehen, den wir gesehen haben, wo wir merken, okay, was sollen wir uns da genau darunter vorstellen können? Nächstes Beispiel, Matthäus 24, als Jesus auf dem Ölberg saß, wandten sich die Jünger, die mit ihm allein waren, an ihn und fragten: Sag uns, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Was ist die Antwort von Jesus? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Das haben wir nicht gefragt. Könnte ich noch Lukas 19,11, aber ich muss Fürschi machen, noch ganz am Schluss als die Jünger mit Jesus zusammen waren, bevor er in den Himmel aufstieg. Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Wieder klare Frage. Und was ist die Antwort von Jesus? Da haben wir jetzt eben auch eine gewisse Verweigerung. Er sagt zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Also, wieder nicht eine klare Antwort auf eine klare Frage. Weshalb ist Jesus so zurückhaltend? Ich finde das wichtig, dass wir das verstanden haben. Das steht so nirgends in der Bibel, was ich euch jetzt sage. aber es ist der Versuch, mit dem Nachdenken da irgendwie dahinter zu kommen, was Jesus da zurückhaltend gemacht hat. Da ist beispielsweise von einem Himmel die Rede. Psalm 115, 116. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber gab er den Menschen. Ja, Himmel. Viele meinen, der Himmel sei örtlich da oben. Aber für die Australier ist er dann da unten. wenn wir von da oben ausgehen, da oben wissen wir, da ist Luft und dann irgendwann der Weltraum mit sehr viel Nichts. Nach einigen Sternen, aber im Verhältnis ist es vor allem nichts. Der ganze Weltraum. Und wenn die Bibel hier von Himmel spricht, redet sie von... Jetzt wird es schon schwierig, weil unsere Sprache an die Grenze kommt, weil wir etwas, das wir nicht kennen, nicht mit Worten beschreiben können. Es ist, wir sagen dann, eine andere Sphäre oder es ist eine andere Dimension oder die fünfte Dimension oder was auch immer. Oder, das gefällt mir eigentlich am besten, eine unsichtbare Wirklichkeit, die uns umgibt. Eigentlich ist uns der Himmel sehr nahe, ganz nahe bei uns. Als der Stephanus gesteinigt wurde, der erste Märtyrer wegen seines Glaubens, heißt es, Stephanus aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er rief, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er hatte plötzlich einen Durchblick in diese uns umgebende, unsichtbare Wirklichkeit. Eben, da ist unser Denkvermögen schon etwas an der Grenze. Wie soll man das erklären? Sag mal einer Raupe, nach deinem Tod wirst du fliegen können. Die Raupen, die ja zum Teil nicht mal Augen haben, die fragt dann, was ist das Fliegen? Ja, weißt du, bist du wie schwerelos in der Luft? Dann sagt sie vielleicht, aha, ich war einen Moment in der Luft schwerelos. Fliegen, was spinnst du? Ein Blödsinn, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist abstrakt, das braucht ein gewaltiges Maß an Glauben und so weiter. Und wenn die Raupe ihre Kollegin trifft, hey, nach dem Tod sollen wir fliegen können, Dann fragt die andere Raupe wieder, was ist Fliegen? ja, und dann machen sie sich vielleicht auch lustig drüber oder sagen vielleicht, dann haben wir etwas stärkere Muskeln, dass wir noch etwas länger im Moment fliegen können. Ja, und wir belächeln sie natürlich und denken, wenn ihr wisstet, was nach eurer Verpuppung dann geschieht. ja, das ist, wir müssen in unseren Dimensionen denken, die anderen Dimensionen sind uns nicht bekannt. Versuch mal einer Kuh zu erklären, wie ein Fernseher funktioniert. Die Kuh, die weiß, welches die besten Gräser und Kräuter sind. Wo ist die Kuh? Da ist sie. Genau. Sie weiß, welche Gräser ungenießbar sind. Die lassen sie nämlich stehen. Sie probieren es nicht jedes Mal neu. Die kennen sie dann. Also die Kuh kann auch denken. Und sie weiß, wenn sie den Draht berührt, dann schmerzt das. Sie versteht zwar die Elektrizität nicht, aber sie weiß, dass der Draht schmerzt. An vielen Drähten hat es gar keinen Strom mehr drauf, weil die Kühe wissen, wenn wir dran kommen, schlägt es einem eins und dann gehen sie schon gar nicht mehr dran, dann braucht es gar keinen Strom mehr. Ja nun, eben der Kuh fehlt von der Beschaffenheit ihres Hirns her die Möglichkeit, viel mehr zu verstehen. Genau. Das ist so der Erkenntnisbalken und die Kuh ist irgendwo da unten. Und wir Menschen gehen davon aus, dass, oh, da sind wir noch nicht ganz so weit, ja, dass wir allwissend sind. Ich glaube nur, was ich sehe. Es hat zwar noch niemand Elektrizität gesehen, aber wir glauben trotzdem dran. Aber auch unser Hirn, unsere Erfahrungswelt ist begrenzt. Ich musste da an den Leonardo da Vinci denken. Er ist um 1519 nach Christus gestorben. Er war ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Und er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Ich habe so ein Gespräch mit ihm erfunden. Lieber Herr da Vinci, Sie werden noch in die Geschichte eingehen. Noch in 500 Jahren wird man mit hohem Respekt von Ihnen reden. Ja, Herr Schnieder, das mag schön tönen, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Doch, Herr da Vinci, in den höchsten Tönen wird man sie rühmen. Nun, möge es so sein. Herr da Vinci, ich muss Ihnen noch sagen, in ferner Zukunft wird es Bilder geben, die bewegen sich. Hä? Bilder? Die sich bewegen. Das kann ich mir beim besten Willen, da kann ich mir beim besten Willen nichts darunter vorstellen. Bilder, die sich bewegen, ist das vielleicht, dass dann die Leute herumlaufen mit den Bildern? Ah, jetzt bewegt sich das Bild und er schmunzelt. Oh, ja, genau. Nein, Herr da Vinci, da machen Sie sich ganz falsche Vorstellungen von Bildern, die sich bewegen. Der Herr da Vinci, ah, oh, da kommt mir noch eine Idee, was das sein könnte, wenn ein Bild sich bewegt. Mach mal ein Bild so. Jetzt hat es nicht mehr 12, sondern nur noch 9 Jünger. Das Bild bewegt sich, super. Ja, Herr Da Vinci. Sie sind einfach ein genialer Mensch. Sie haben bereits wieder eine super Idee erfunden, was ein Bild, das sich bewegt, sein könnte. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, Sie liegen meilenweit daneben. Wissen Sie, das hat mit Elektrizität zu tun. Stopp, Herr Schnieder. Was ist das für ein Wort? Das habe ich noch nie gehört. Ja, Herr Da Vinci, das glaube ich Ihnen. Aber ich sage Ihnen, noch in Ihrem Jahrhundert wird man den Strom entdecken und erste Experimente damit machen. Das ist eine Art Energie, die fließt dann im Metall, zum Beispiel in einem Kabel. Stopp, lieber Herr Schnieder, Sie scheinen mir sowas wie ein Fantast zu sein. Sie haben eine übertriebene Fantasie, Sie leben irgendwo in Träumen, Sie haben den Bezug zur Realität verloren. Sie gebrauchen Begriffe wie Strom, Energie soll fließen und was ist überhaupt ein Kabel? Ich bin Naturwissenschaftler. Ich befasse mich mit realen Dingen. Ich erkunde die Natur, die Materie und versuche, ihre Gesetzmäßigkeiten herauszufinden. Bitte belästigen Sie mich nicht mehr mit Ihrem wirren Gerede. Ich denke, es ist legal. Er lebte für seine Zeit in der Moderne. Da gab es viele, eben der Strom wurde erfunden, das Mikroskop wurde erfunden mit den Linsen und so weiter. Aber er ging davon aus, dass er schon ziemlich viel weiß. Wir denken auch, wir würden in der Moderne leben. Die Aufklärung hat uns unheimlich clever gemacht und wir alle haben nun alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Unser Erkenntnisstand hat jetzt die Decke erreicht, 2025. Okay, das ist noch mit der virtuellen Realität, mit diesen Brillen und so, keine Ahnung, aber eigentlich wissen wir alles. Ja. Und jetzt sieht sich die Bibel vor die Aufgabe gestellt, uns von einem Himmel zu berichten. Von einem zukünftigen Ereignis, mit dem die gesamte Schöpfung in einem Moment verwandelt werden wird. Unsere Körper werden wieder auferstehen, wieder lebendig. Und wir werden belächelt von Menschen, die glauben, ihre Erkenntnis hätte die Decke erreicht. Eben wenn die Bibel dieses Ereignis zu beschreiben versucht, ist unsere Vorstellungskraft begrenzt. Wie dem Herrn Da Vinci, wir mussten ja Worte erfinden, Strom, Kabel und solche Dinge. Das gab es gar nicht vorher, da muss man diese Begriffe zuerst erfinden. Und Gott, also wenn die Bibel vom Zukünftigen spricht, da finden wir sie irgendwie am Stammeln. Sie weiß nicht recht, wie sie uns das klar machen soll. Unser Wissen ist begrenzt, unsere Erfahrung ist begrenzt. Uns fehlt das Vorstellungsvermögen. Eben wenn der Paulus sagt, denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Da denken wir jetzt an den Blitz, oder? Das ist wieder Da Vinci, der jetzt weiß, was ein bewegtes Bild ist. Keine Ahnung, was das wirklich ist. Paulus spricht geht durch den ersten Thessalonikerkurs Nachts durch, wo wir so sehen, wir würden seinen Sohn vom Himmel her erwarten. Er redet von seiner Ankunft, dann mit allen Heiligen zusammen. Gott wird die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Es ist die Rede von einem Posaunenschall und vom Ruf eines Erzengels. Und dann würden zuerst die Verstorbenen und dann gleichzeitig wir irgendwie in der Luft und so weiter. Das sind alles Bilder, die Andeutungen sind, die uns nicht erzählen, wie es wirklich sein wird. Würden wir für immer beim Herrn sein, eben der Tag des Herrn, und er werde uns überraschen, und es geht darum, ohne Tadel bei der Ankunft des Herrn zu sein. Im 2. Thessalonicher ist noch von einem lodernden Feuer, und da könnten wir jetzt durch alle Briefe hindurchgehen, und da finden wir ganz viele Details, aber es sind immer nur Andeutungen, die uns nicht wirklich helfen. Und gewisse Christen, die sich für besonders intelligent erachten, die nehmen all diese Bilder dann zusammen und machen ein Puzzle draus und setzen es irgendwie zusammen und sagen, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Sie wissen dann den Zeitplan und wann alles genau geschehen wird. Und man kann nur lächeln drüber. Das ist wie eben der Herr Da Vinci, wo mit seinem begrenzten Denken sich überlegt, was heißt ein bewegtes Bild. Und es geht Jesus und es geht Paulus und es geht der Bibel nicht darum, uns einen genauen Fahrplan oder eine exakte Vorstellung zu liefern, wie das alles sein wird. Wir sind nicht in der Lage, das wirklich zu verstehen. Was wir aber eben bereits beobachten können, das ist dann zwar im 2. Thessalonicher, kommen wir noch drauf, aber gewisse Tendenzen. Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich der Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, wie ihr ihn geschrieben haben, wie wir ihn geschrieben haben sollen, also da merkt man schon, da gab es Fake-Briefe, wo behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da, lasst euch durch niemanden und auf keine Weise täuschen. Also das war schon ganz früh ein Durcheinander. Und sie haben sich da irgendwie eben mit Fake News und Spekulationen haben sie sich dann ja irgendwie bekämpft, und durch die Geschichte der Christenheit hat man sich jeweils, das bis heute übrigens in Amerika gibt es die Lehre des Dispensationalismus. Und wenn du dich dort als Missionar oder Pastor bewirbst, wirst du gefragt, glaubst du an den Dispensationalismus? Sind irgendwie so, ist mir zu kompliziert. Und wenn du daran nicht glaubst, kannst du gar nicht mit denen gehen. Also das wird dann zur Heilsfrage. Und das kann es tatsächlich nicht sein. Die Wiederkunft Jesu, sie steht für Hoffnung auf die Erneuerung der Schöpfung Gottes. Die neue, verwandelte Schöpfung wird die ursprüngliche an Herrlichkeit bei weitem übertreffen. Boah, wir sind ja jetzt schon endlos am Staunen. Wie wird das dann sein? Die Wiederkunft steht für die Hoffnung auf unser Auferstehen mit Leib, Seele und Geist. Unser Körper wird eine Verwandlung erfahren, wo Gottes ursprüngliche Herrlichkeit und Perfektion uns überkleiden wird. Wiederkunft steht auch für die Hoffnung, dass für Gerechtigkeit gesorgt werden wir. Darauf freuen sich vor allem diejenigen, die Unrecht erleiden mussten, Opfer von Gräueltaten, Opfer von Folter, Misshandlungen, Mord und Totschlag. Darauf freuen sich die Entrechteten, die Geschundenen, die Kindersklaven und, und. Halleluja, gibt's ein Gericht. Sonst wär's unerträglich. Und den Mächtigen sei gesagt, vor dem Richter wirst du nicht gefragt, hast du an Gott geglaubt? Ah, nicht? Ah, dann kann ich dich nicht richten. Nein, nein, das ist ganz egal, ob du daran geglaubt hast oder nicht. Du wirst eines Tages vor dem gerechten Richter dich verantworten müssen. Und das ist eine frohe Botschaft. Ich muss noch einen letzten Schritt gehen. Dann muss ich euch jetzt noch zumuten. Man könnte fast sagen, das kommt, das ist das Allerwichtigste. Ja, einen Schluck. Wie erwähnt, eben die Juden, die Jünger, später die Gläubigen auch in den Gemeinden hatten immer wieder Fragen über das Wann und das Wie vom Ende der Welt. Und Jesus ist immer ausgewichen. Jetzt, wenn wir seine Antworten genauer betrachten, fällt uns auf, er hat den Fokus verschoben vom Fahrplan wann und wo, weg zum was ist im Hier und Jetzt zu tun. Natürlich ist die Wiederkunft eine Hoffnung, die der Zukunft liegt, aber sie sollte uns anspornen, dem nachzueifern, was wir im Hier und Jetzt bereits tun können. Also vom Wissen hin zum Tun. Apostelgeschichte noch einmal, als sie beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht's nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Gewissermaßen ist das Wann hier auch beantwortet, wenn die Grenzen der Erde erreicht worden sind mit, durch die Zeugen. Und das ist noch wichtig zu verstehen, Zeugen. Was meint das? Wir denken an Jesus, der gesagt, von ihm heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das ist also von Jesus die Rede, Johannes Evangelium. Jesus hat uns Einblick in den Himmel gegeben, Einblick ins Herz Gottes, der ein kümmernder Vater ist. Und Jesus hat uns vorgelebt, was in der Zukunft gilt, in Gottes Zukunft, wie es im Himmel zu und her geht. Jesus fasst ja das gesamte, die gesamten Schriften und Gesetze zusammen in diesem einen Satz. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wie viel Himmel würde schon Wirklichkeit auf dieser Erde, wenn man diesen einfachen Satz begriffen hat. Aber wir sind so selbstzentriert, dass wir das als Überforderung verstehen. Aber ich verstehe es überhaupt nicht als Überforderung, wenn der andere mich betrügt. Das liegt gar nicht drin. Da habe ich ein sehr gutes Verständnis, was mir gut tut und was nicht. Aber den anderen betrügen, ja, wir können ja nicht immer perfekt sein. Ja? Bist du zufrieden, wenn der andere dich betrügt und dann sagt, ja, wir können ja nicht perfekt sein? Nein. Und da kann man jetzt auch sagen in der Politik, links und rechts, wenn der Arbeiter sich überlegt, was braucht der Chef, dass seine Firma funktioniert und sie blüht. Ich gebe alles dafür, dass sie funktioniert. Und wenn der Chef sagt, was braucht der Arbeiter, damit es ihm bei mir wohl ist und er sein Potenzial erfüllen oder entfalten kann, wie viel an Wirtschaftskraft würde hier schon hervorgehen? Oder ja, einfach das ganze Hickhack und. Du kannst es auf alle Lebensbereiche beziehen. Das, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das. Das ist Zukunftsmusik. Das ist das, was im Himmel mal laufen wird. Paulus hat es einmal so gesagt in Apostelgeschichte 20. In allem habe ich euch gezeigt, das ist zwar dann in Ephesus, aber oder Milet, wo er das sagt, etwas später. Da waren, glaube ich, die von Thessalonich nicht dabei, aber die Gemeinden dort in seiner Umgebung, als er Abschied genommen hat. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise abmühen, sich der Schwachen annehmen soll, in der Erinnerung an die Worte Jesus des Herrn, der selber gesagt hat, das finden wir zwar nirgends, den Evangelien, aber wenn der Paulus sagt, dann glaube ich, dass das Jesus gesagt hat, mindestens hat er es gelebt. Geben ist seliger als nehmen. Und was macht diese Welt kaputt? Was macht diese Welt zur Hölle? Weil es immer um mich geht. Ich, mich, mir, mein. Und Jesus hat das Programm des Himmels aufgezeigt. Wie ich gesagt habe, wenn da jetzt 44 Leute beisammen sind, wenn jeder sich selbst liebt, dann liebt einer mich. Und das bin ich. Wenn jeder den anderen liebt, dann sind es 40, die mich lieben. dann beginnt Himmel. Jemand hat mal gesagt, wenn du glücklich werden willst, sollst du keinesfalls heiraten. Wenn du glücklich machen willst, dann solltest du unbedingt heiraten. Wenn nämlich beide da sitzen und warten, bis der andere mich bedient, wird es schwierig. Und wenn ich die Ärmel nach hinten kremple und mir überlege, was kann ich dazu beitragen, dass mein Partner nicht fremd gehen muss, weil es irgendwo anders, er muss es bei mir schön haben. Und da bin ich dafür verantwortlich. Geben ist seliger als nehmen. Und schön ist, wenn es gegenseitig ist natürlich. Wenn es immer einseitig bleibt, dann kann es wirklich schwierig werden. Aber das ist Atmosphäre des Himmels. Es beginnt im Hier und Jetzt. Ja, das muss ich überspringen. Eben Zeugen sein, was das heißt, das kommt so viele Male. Tom, könntest du vielleicht noch auf die letzte Folie oder die zweitletzte Folie, kann ich jetzt da nicht direkt zugreifen. Genau. Gehen wir wieder zurück auf unsere Wurzeln, Torah, ersten fünf Bücher Mose, wo Gott schon bereits etwas von seinem Plan offenbart. Siehe, Mose sagt, hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsentscheide. Ihr sollt sie, und eben Jesus hat gesagt, zusammengefasst, heißt es, das, was du willst, dass man dir tut, du auch den anderen. Hat es vieles drin, was wir vielleicht nicht verstehen, aber Jesus hat gewusst, um was es geht. Aufgetragen hat Gesetze und Rechtsentscheide. Ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten. Es kann kein Milch und Honig fließen in einem Land, wo eben diese Himmelsprinzipien nicht gelebt werden. Und das war sofort, haben sie sich gegenseitig versklavt. Und Gott hat sie aus der Sklaverei geführt. Da waren plötzlich wieder die Mächtigen und die Unterdrückten und die keine Chancen. Das kam so schnell und dann war wieder nichts mit Milch und Honig. Es muss darum gehen, ihr sollt sie bewahren, sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker, wo wir bereits schon den Horizont haben. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen, in der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk, denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze oder Rechtsentscheide, die so gerecht sind, wie alles in dieser Weisung, die ich heute vorlege? Und dieser Auftrag ist jetzt übertragen auf ein Israel Plus. Israel ist nicht abgesetzt worden, aber alle die Israeliten, die Jesus angenommen haben als Herrn, plus eben Gläubige aus allen Völkern, die miteinander haben diesen Auftrag. Eben, dass man an uns sieht, was Himmel bedeutet. Und das ist eben die Fokusverschiebung von wann und wo und wie hin zu, was ist unser Job? Halleluja, ich hoffe, dass die Wiederkunft uns anspornt, alles das Beste zu geben. Ihr könnt den Brief 1. Thessalonich mal durchgehen, wo es um das eben geht. Haltet Frieden untereinander und. Das habe ich euch jetzt aus Zeitgründen erspart. Halleluja. Ich habe nicht alles sagen können, aber ich habe das mal gesagt, was mir auf dem Herzen gebrannt ist zu dieser Thematik. Und wenn es zu viel war, man kann es dann auf YouTube nochmals nachschauen oder nachhören. Oder auch in der Predigtdatenbank von der CGM. Amen.